Hi und herzlich willkommen beim Volleyball Insider Podcast mit mir, dem Ede. Und zu Gast habe ich den Olympioniken Tobias Brandt, der es ja in den Kader geschafft hat, für der deutschen Nationalmannschaft bis zuletzt anscheinend gezittert hat, ob er dabei ist oder nicht. Bitte später selbst noch erzählen, wie er es überhaupt erfahren hat, wie er mit dem Team harmoniert und ja auch seinen Werdegang ein bisschen beleuchtet. Was der Unterschied zwischen dem klassischen Weg und seinem unkonventionellen Weg quasi. Und ja, ich hoffe, viele spannende Fragen und Antworten für euch dabei. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Reminder für mein Tippspiel, das Olympia-Tippspiel Powered by Volleybear. Würde ich mich freuen, wenn du dabei bist und dann die Spiele der Deutschen und auch der Männer, des Männerturniers quasi mittippst. Es gibt auch was zu gewinnen, Gutscheine im Gesamtwert von 175 Euro. Also ja, mach gerne mit, frag deine Freunde, Freundinnen, ob die vielleicht auch dabei sein wollen. Würde mich freuen, wenn da möglichst viele mitspielen. Und ja, ansonsten, Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung, genauso wie alle anderen Links zu Instagram, Facebook und so weiter. Discord-Channel gibt es auch noch. Und ja, möchte ich nicht lang drum herum reden. Viel Spaß mit dem Interview. Ja, hi, Tobias Brandt. Schön, dass du zu Gast bist. Freut mich sehr.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wo erwische ich dich denn gerade?
Ich bin gerade in Frankreich. Wir sind als Teams hier in einem Trainingscamp in der Nähe von Metz und wir bereiten uns jetzt in der letzten Woche quasi auf Paris vor.
Ja, also ich spielte ja eigentlich gestern gegen Brasilien, weil ich werde die Folge wahrscheinlich Samstag hochladen und dann ist das Spiel quasi schon vorbei. Magst du mal kurz erklären, warum gegen Brasilien in Metz in Frankreich, warum nicht beides in Deutschland?
Oh, da brauche ich mir jetzt ein bisschen Hintergrundwissen. Das habe ich jetzt auch nicht so ganz, aber okay. Die Begebenheiten müssen natürlich immer stimmen und Brasilien bereitet sich hier in Metz vor.
Ah ja.
Auf Paris und genau, da ist die Frage, ob man jetzt ein Trainings- oder einen Gegner bekommt, der mit einem trainiert oder auch gegen einen trainiert. Und da hat Brasilien, glaube ich, auch Deutschland gefragt und haben mir ja gesagt, dass wir auch Testspiele natürlich als Vorbereitung auf Olympia machen. Und ja, ich denke, dass wir auch mit Brasilien da einen super Gegner haben und bin ich sehr gespannt, wie die zwei Testspiele gegen Brasilien verlaufen werden.
Ich habe gelesen, der Winiarski, sein Lieblingsgegner ist auch Brasilien. Wie ist es bei dir? Spielst du gern gegen die?
Ich spiele nicht so gern gegen Brasilien, denke ich. Auch jetzt, weil wir in der Nations League wir sehr klar gegen Brasilien verloren haben, weil sie in vielen Momenten schon sehr stark sind, durchschlagskräftig. Da habe ich andere Gegner, die ich bevorzuge.
Okay. Ja, aber es ist vielleicht dann ganz gut, dann das Testspiel gegen solche Gegner zu machen oder die Testspiele, um da nochmal ein bisschen dran zu arbeiten.
Absolut, ja.
Wie ist es denn da in Metz? Seid ihr da im Hotel oder seid ihr mit den Brasilianern da irgendwie zusammen im Trainingslager oder wie ist das da?
Wir sind nochmal ein bisschen außerhalb von Metz. Das ist, ich glaube, hier auf einem kleinen Dorf.
Okay.
Das ist so eine kleine Akademie. Ich denke, das ist wie eine Jugendherberge. Da sind wir auch mit Brasilien. Da gibt es die ganzen Trainingsmöglichkeiten. Ich denke, das kann man auch ein bisschen vergleichen wie mit Kienbaum. Mhm. Nur nicht so schön wie ein Kienbaum. Okay. Ja, aber man hat alles, Krafträume, Trainingshallen, da sind wir, denke ich, ganz gut aufgehoben.
Ja, ich war leider noch nie in Kienbaum, habe da gar keine Eindrücke, aber vielleicht, was nicht ist, kann ja noch werden.
Ja, genau. Also, ich denke, Kienbaum wird es auch noch lange geben und ist wirklich ein schöner Platz dort.
Okay. Habt ihr denn auch Kontakt dann zu den Brasilianern oder so jeder für sich?
Nee, ich denke, das ist jeder für sich. Die haben auch natürlich unterschiedliche Essenszeiten, unterschiedliche Trainingszeiten. Mhm. Ich denke, mit Spielern, mit denen man schon zusammengespielt hat, gerade jetzt, ich habe ja dieses Jahr mit Thales, mit dem Libero zusammengespielt, da tauscht man sich schon mal aus, ein bisschen Smalltalk. Mhm. Aber das ist jetzt nichts, wo man jetzt miteinander abhängt quasi.
Okay, sind immer noch Gegner.
Genau, Gegner.
Ja, obwohl ihr dann quasi das Glück dann hattet, sage ich mal so, dass es nicht euer Gruppengegner ist, sondern andere Mannschaften, Japan, USA und Argentinien. Wie blickst du denn darauf?
Ich denke, dass wir mit der Gruppe eine sehr gute Gruppe erwischt haben. Ich denke, es gibt keinen schwachen Gegner bei Olympia. Da muss jedes Spiel kommt von der Tagesform und da muss jedes Spiel gespielt werden, natürlich auf Höchstleistung. Ich denke, dass wir mit Japan, USA und Argentinien gute Gegner erwischt haben, die wir schlagen können. Das ist das Wichtigste, aber gegen die wir natürlich auch verlieren können. Und gerade wird natürlich auch schwierig, wenn wir so früh morgens spielen, dann wird das natürlich alles nochmal interessanter. Aber ich bin irgendwo auch schon nicht happy, aber froh, dass wir Brasilien, Polen, Italien schon direkt aus dem Weg gehen in der Gruppe und dass wir Gegner haben, die wir schlagen können. Also, das heißt ja nicht, dass wir die auch schlagen können, aber
Ja.
ich bin zuversichtlich.
Ja, die frühe Uhrzeit hast du schon angesprochen. Ist das ein Thema? Habt ihr euch da irgendwie schon, macht ihr euch da drüber lustig oder so? Wie habt ihr das aufgefasst?
Nee, wir machen uns da gar nicht drüber lustig. Das respektieren wir sehr, weil wir jetzt uns auch gerade darauf vorbereiten. Wir fangen jetzt natürlich damit an. Wir haben jetzt das letzte Wochenende noch in Polen gespielt. Das waren drei Spiele, die waren natürlich alle nachmittags, abends. Und da wir jetzt mit Brasilien quasi schon in Frankreich sind und jetzt schon uns wirklich sehr darauf fokussieren auf Olympia, dass wir die Möglichkeiten natürlich gerne jetzt nehmen und auch früh aufstehen, früh trainieren und ja, uns quasi vom Kreislauf schon fit machen.
Ja, der Thomas Bob Pranner hat ja schon im letzten Podcast gesagt, dass es auch nur ein Vorteil ist für euch. Quasi nutzt ihr da jede Chance, um um die Teams da ärgern zu können.
Ja, aber das kann natürlich ein Vorteil sein, aber es kann auch ein Nachteil sein, weil nur weil wir jetzt früh spielen, heißt ja nicht, dass jetzt der Gegner zum Beispiel die ersten 10 Bälle an die Wand fährt. Man muss schon immer auf sich selbst achten. Also klar, es hängt immer von uns ab. So ist es im Sport. Ja.
Ja, was ich sagen wollte, ich finde es so persönlich schade, weil ich hätte mir eher so, wie das bei der Fußball-EM war, dass man so abends auch mal zusammensitzt und dann zusammen schauen kann. Aber so ist es halt irgendwie, ist dann jeder auf der Arbeit und hat dann vielleicht im Second Screen das Spiel da im Blick. Aber ja gut, so ist es da halt. Und da müsst ihr halt weiterkommen, dann kann man da halt
Ja,
Public Viewing machen.
das kann ich verstehen. Ja, irgendwie ist es so ein Gefühl, ich weiß nicht, gut, das Gefühl kommt noch, aber so früh morgens dann auf Krampf zu spielen, dass man das jetzt auch nicht so genießen kann bei so einem großen Turnier, dass die Vorbereitung darauf hinzieht. Das heißt, man steht ja auf und man muss direkt ran und spielen und Höchstleistung zeigen. Und das ja, kommt mehr so auf Krampf wahrscheinlich, anstatt jetzt als ja,
Aber dafür
großes
hast du dann
Turnier.
so den Rest des Tages irgendwie dann zum Chillen oder sowas.
Genau, ja.
Und
Oder wieder als Vorbereitung
ja,
auf das nächste Spiel.
muss nicht so drauf hinfiebern, bis abends dann endlich das Spiel losgeht.
Ja, das ist ja vielleicht auch was Gutes, gerade bei Olympia, wenn man vielleicht davor sehr aufgeregt ist. Da hat man nicht einen langen Tag, wo man auf das Spiel warten muss.
Ja. Was sind denn dann eigentlich deine persönlichen Ziele für Olympia? Willst du einfach nur gut spielen oder willst du möglichst weit kommen? Willst du unbedingt eine Medaille gewinnen? Was hast du dir da ausgemalt?
Ja, ist eine gute Frage. Es ist weder dabei zu sein, noch persönlich jetzt gut spielen. Es ist Mannschaftssport. Und das Ziel ist, denke ich, bestmöglich abzuschneiden. Und ich
Also
denke,
Gold.
alles, ja, oder, ja, man weiß ja nicht, wie es kommt. Auch Bronze, super. Aber auch selbst vielleicht, wenn wir die Gruppe überleben und sagen, im Viertelfinale spielt der Gegner so gut, dass wir da rausfliegen, dann können wir natürlich auch glücklich sein. Also froh sein über unsere Teamleistung. Aber ich denke, das soll ein Teamgedanke sein, Teamgedanke bleiben und dass wir da alles reinwerfen.
Ja, und ich denke, das wird ja auch so eine geile Erfahrung, auch ohne dann die Erinnerung mit einer Gold- oder sonstige Medaille da zu haben, sondern einfach da mal dabei gewesen zu sein. Und ja, vielleicht hast du da Freunde, Familie oder so, die dann schon kommen.
Ja, mit Sicherheit. Also die Familie, die kommt, auch Freunde kommen. Das freut mich super und ist mir auch irgendwo da natürlich auch wichtig, dass ich da den Support habe. Und ja, das macht mich echt glücklich, dass ich da den Support hinter mir stehen habe.
Ja, sehr gut. Er ja, ist ja auch nicht so weit, oder? Du bist ja aus der Mainzer Ecke, oder? Auch deine Familienbase, oder nicht?
Genau, ich bin aus der Mainzer Ecke. Da genau bin ich zu Hause und ist, denke ich, nach Paris 5 bis 6 Stunden mit dem Auto. Und das ist wirklich zum Greifen nah. Und das kann man wirklich mal machen, auch als Tagesausflug, gerade zu Olympia. Und ja,
Ja.
ist perfekt.
Da sind die nächsten Olympischen Spiele alle ein bisschen weiter. Da wird dann, glaube ich, kein Weg an einem Flugzeug vorbeiführen. Deswegen, ja, ist das ganz cool, dass es da im Nachbarland ist und man da die Chance hat, mal sowas live mitzuerleben. Was willst du denn noch an dir verbessern bis zu den Olympischen Spielen? Gibt es da noch irgendwelche Punkte, woran du da noch unbedingt arbeiten willst? Oder ist es eh schon viel zu knapp, da in 9 Tagen dann noch irgendwie auf Krampf da was zu verbessern zu wollen?
Oh, nee, ich denke, da gibt es jetzt nichts mehr zu verbessern. Das ist ja zu kurzfristig.
Ja.
Dafür sind, denke ich, auch jede Person, die dabei ist, zugestanden, um jetzt noch irgendwie persönlich was zu verbessern. Ich denke, sie ist darauf, um sich zu fokussieren, um seine Stärken natürlich zu festigen, um vielleicht auch Selbstbewusstsein zu tanken, ja, um sich einfach einzuspielen. Und darum geht's.
Ja, nur noch so die
sich bestmöglich darauf vorzubereiten, ja.
So die kleinen Schrauben dann noch zu drehen.
Genau.
Was mich noch interessiert, die Ankleidung da seid ihr dann irgendwie, da kriegt man ja irgendwie Klamotten vom DOSB oder sowas geschenkt. Wie läuft das eigentlich ab? Kann man da einfach alles mitnehmen, was einem passt? Oder wie geht das?
Ja, das wäre schön, aber ein bisschen ist das auch so, glaube ich, weil da sind schon viele Sachen. Wir hatten die Einkleidung Anfang Juli, am 3. Juli. Und da wird schon speziell darauf abgezielt, dass jeder das Gleiche bekommt, jeder in der passenden Größe, dass man da einheitlich gekleidet ist. Das sind über 80 Kleidungsstücke. Und die haben wir schon bekommen quasi, aber die werden wir dann erst in Paris dann erhalten. Also die werden dann auf unserem Zimmer stehen und die können wir dann ab dem Zeitpunkt dann anziehen und müssen wir natürlich auch anziehen.
Ja. Okay, die kriegt ihr dann umsonst.
Genau, die kriegen ja umsonst gestellt durch Sponsoren, denke ich, oder durch den DOSB oder auch von Adidas natürlich.
Ja.
Das ist natürlich jetzt Adidas, die das unterstützt.
Also wart ihr da eigentlich quasi nur so, um die Größen abzuchecken oder auch alles mal anzuprobieren?
Genau, um die Größen abzuchecken, um alles anzuprobieren. Ja, ich denke, das ist auch so ein gewisser Flair, auch dort zu sein, in der großen Messehalle. Auch, da sind natürlich auch Sponsoren. Stände aufgebaut, wo man mal vorbeischauen kann, wo man vielleicht was gratis bekommt, Merchandise. Ist auch ganz cool. Also das ist der, ja, also man kann sich da schon mal ein bisschen drauf einstimmen, auf Paris emotionell und ja, da sieht man auch, dass es halt etwas Besonderes, ein besonderes Turnier ist.
Waren doch Leute von anderen Sportarten oder dann nur für diesen Tag irgendwie nur Volleyballer?
Da waren auch Athleten von anderen Sportarten. Ich kann jetzt aber nicht genau sagen, welche Sportarten.
Okay.
Das ist ja das Schöne, dass aus jeder Sportart Athleten anreisen. Aber das wird schon getimt, dass natürlich nicht so viel, dass vor Ort nicht so viel Stau gibt. Aber da sage ich mal, das muss jeder Athlet durchlaufen. Und ja, so trifft man auch auf bekanntere Athleten oder nicht so bekannte Athleten.
Ja. Gibt es denn irgendwie Sportler oder Sportlerinnen, auf die du schon im olympischen Dorf da irgendwie geierst, um irgendwie Selfie zu machen oder kurz zu Smalltalken oder sowas?
Nee, tatsächlich nicht.
Nee?
Darauf habe ich mich jetzt auch nicht so fokussiert.
Ja, okay.
Ja, ich folge sehr viel dem Volleyball und schaue mir da eher Volleyball an und nicht so jetzt sehr die anderen Sportarten. Aber natürlich wird der ein oder andere Athlet kommen, den ich natürlich erkenne und mit dem es bestimmt auch cool ist, sich auszutauschen. Ja, das wird schon spannend auch, ja.
Ja, ja, ich wäre auch mal gerne dabei. Es klingt echt ganz cool, wenn da so irgendwie tausende SportlerInnen da, die man aus dem Fernsehen kennt, mal irgendwie dann neben einem stehen oder ja, den man kickern kann oder was. Ich habe da so ein Video gesehen, wo da echt so ein paar Eindrücke gezeigt wurden. Da kann man, glaube ich, schon ganz gut Zeit verbringen.
Ja, das ist ja auch das Aufregende, auch dass man vielleicht mal den Wettkampf anderer Sportarten verfolgen kann, wo man hinfahren kann und ja, einfach mal ein bisschen den Horizont erweitern.
Ja. Wie ist denn so der Sommer für dich bisher verlaufen? Also wie fühlst du dich eigentlich? Bist du körperlich im Sack oder geht es jetzt wieder langsam? Waren ja doch einige Spiele und nahtlos quasi an die Liga übergegangen. Wie geht's dir eigentlich?
Ach, mir persönlich geht's super. Ich denke, dass wir mit diesem Highlight Olympia jetzt uns allen großartig geht, sage ich mal, mental und auch gut körperlich. sind immer ein paar Stellschrauben. Aber der Sommer ist natürlich lang. Auch gerade nach der Saison geht es ja direkt weiter mit der Nationalmannschaft. Da haben wir jetzt auch viele Spiele gespielt in der Nations League. Und es ist schwer, immer auf einem gleichen Level zu bleiben. Ja, und psychisch und physisch. Aber ich denke, dass es jetzt gerade jetzt mit der letzten Woche natürlich sind wir jetzt auf Hochtouren. Ich kann mir vorstellen, dass es danach auch schwieriger wird, wenn wir nach Olympia wieder in die Vereine gehen, dass man da ein bisschen absackt. Aber ja, das lässt sich nicht verhindern, denke ich.
Ja, waren ja doch eine Reihe von Spielen. Du warst ja, glaube ich, auch jede Woche in der Nations League dabei, oder? Auch in der ersten.
Ja, ich wurde da nicht geschont, das stimmt. Ja. Ich war die 3 Wochen Nations League alle mit dabei. Die waren aber auch, wenn ich das jetzt mit den letzten 2 Jahren vergleiche, war nicht entspannter, aber die haben mir mehr Spaß gemacht, auf jeden Fall. Auch, okay. Auch sportlich waren wir da erfolgreicher und ja, das war jetzt eine gute Zeit. Also ich würde es jetzt als positiv abstempeln und auch, dass es mir jetzt weitergebracht hat. Es war ja auch natürlich mehr eine Qualifikation für Olympia. Das heißt, man musste alles geben, man musste dabei bleiben, dabei sein und das hat man gerne gemacht und ja, man hat natürlich alles dafür getan, um sich dem Trainer zu beweisen, dass man halt fit für Olympia ist.
Mhm. Wann wusstest du denn eigentlich dann Bescheid, dass du im Kader bist? War das wirklich bis zuletzt oder irgendwie schon zwischendrin?
Nee, das war bis zuletzt. Das war okay. bis Ende Juni, Anfang Juli, als das offiziell bekannt gegeben wurde.
Okay, ja. Dann bis dahin wirklich alles reingehauen, damit es auf jeden Fall klappt.
Genau, jeder die gleichen Chancen, jeder die gleichen Möglichkeiten und ja.
Ja, außer Erik Röhrs dann, der da leider verletzbedingt da nicht teilnehmen konnte, der aber bei der Olympia-Qualifikation dabei war, wo du nicht dabei warst. Das ist ja eigentlich auch ganz spannend. Wie war das eigentlich für dich, da zu wissen oder ja, dass du da bei der Qualifikation da keine Chance bekommst, da dich bzw. Deutschland dafür zu qualifizieren?
Ja, im Nachhinein ist es natürlich, tut das schon weh. Ich denke, als ich gesagt bekommen habe, und als Winiarski zu mir kam und sagt, Tobias, du bist nicht dabei, ist natürlich verständlich. Das ist ja das Schöne an Sportlern, an Athleten, dass die Leute können sich sehr gut selbst reflektieren. Die schauen, die sehen die eigene Leistung, die sehen die Leistung von den anderen Spielern. Und es gibt immer einen Vergleich. Und wenn die eigene Leistung nicht stimmt, dann ist das so. Dann muss man auch damit leben. Aber es ist immer rational. Also da wird nichts emotional entschieden. Und deswegen kam ich mit der Entscheidung sehr gut klar eigentlich. Ich hatte auch vielleicht die Möglichkeit, dann schon vorher mich in Polen einzuleben. Mich auf die Saison vorzubereiten, die jetzt im Vorhinein auch nicht so einfach ist. Mhm. Und ja, aber trotzdem natürlich aussortiert zu werden, dass man nicht gut genug ist für das Team. Ja, das tut schon weh. Und ja, ich wäre so oder so sehr gerne dabei gewesen und hätte meinen Beitrag gegeben.
Mhm. Welche Gründe gab es denn, dass du da aussortiert wurdest? Also magst du drüber sprechen?
Klar kann ich drüber sprechen, aber ich weiß nicht, ob es dafür feste Gründe gibt.
Okay.
Also das ist ja alles sehr, das entscheidet der Trainer und ich denke, er hat ja den täglichen Vergleich zu meinen Mitkonkurrenten. Und ja, wenn der Erik Röhrs besser ist oder jeder andere Außenangreifer, auch der Christian Fromm oder Dennis Caliberda, und damit kann ich gut leben. Wenn man es klar irgendwo auch begründet oder ist schwierig zu erklären.
Ja, gut. Ja. Was heißt besser? Vielleicht waren sie in bestimmten Elementen einfach besser, die für ihn da gerade wichtig waren.
Ja, zum Beispiel, klar, wie wie die Struktur ist im Team, wie das Team vielleicht am besten zusammenspielen kann, vielleicht auch die Erfahrung, weil die Qualifikation ist ja auch ein großes Turnier, wo man vielleicht auch erfahrene Spieler mitnehmen möchte und ja.
Ja, und dann haben die das Team quasi das Unmögliche möglich gemacht und sich qualifiziert. Wie war da das Gefühl? War es irgendwie enttäuscht, da nicht dazu beigetragen zu haben oder doch hat da die Freude überwogen?
Nee, absolut. Also ich habe mich super gefreut. Das war ja auch schon die Europameisterschaft, die lief ja nicht so gut. Da habe ich ja auch schon mitgefiebert und war natürlich irgendwo auch enttäuscht, dass wir schon so früh rausgeflogen sind, weil das halt ja wieder so super knapp war. Und meinen Mitspielern, da denen gönne ich alles. Und mit der Qualifikation, auch jetzt für den deutschen Volleyball, ja, das ist einfach einmalig, sage ich mal, für die letzten 12 Jahre. Und dass sie das als Team geschafft haben, das ist eine überragende Leistung, die ich ja immer teilen würde. Auf jeden Fall.
Ja, im Endeffekt hat das Team ja dir dann die Chance ermöglicht, da dich nochmal richtig reinzufuchsen und dich dann auch für den Olympiakader zu erspielen, was du ja dann auch geschafft hast. Wie war denn das Gespräch eigentlich, als Winiarski dir dann das eröffnet hat? War das so ein Einzelgespräch und in ein, zwei Sätzen quasi abgefrühstückt oder habt ihr dann eine halbe Stunde zusammengesessen und er hat erklärt, warum du jetzt dabei bist und was er von dir will dann beim Turnier?
Nee, es gab kein persönliches Gespräch. Es gab mit Sicherheit ein persönliches Gespräch mit den Personen, die nicht dabei waren. Aber mit den Leuten, die dabei waren. Klar, zum Schluss hat sich das schon ein bisschen abgezielt, weil es immer mal, also weil es schon weniger Spieler wurden. Aber es war mehr ein gemeinsames Meeting, wo gesagt wurde, wie es weitergeht, wer dabei ist, wer nicht. Und ja, da gab es jetzt kein Einzelgespräch.
Wie groß schätzt du da die Chancen für dich ein, in der Starting Six zu stehen im ersten Spiel?
Oh, gute Frage. Ich tue natürlich alles, in der Starting Six zu sein. Aber natürlich muss es auch gegnerabhängig sein, muss entschieden werden, es muss das Konstrukt sein, wie das Team auf dem Feld steht, wie die Spieler zusammenpassen. Ja, vielleicht auch, wie ich mich jetzt diese Woche präsentiere, ob ich jetzt in guter Form bin oder ja, ob ich überzeugen kann, quasi, dass ich halt wirklich im Bilde bin, gut zu spielen. Ja, versuche natürlich alles, aber im Endeffekt entscheidet es der Trainer.
Ja, was hältst du denn vom Trainer eigentlich so fachlich und kommunikativ und so? Hast ja schon mehrere Trainer, so wie weit oben oder unten ist er da in deinem Ranking?
Ich halte von Winiarski schon viel, weil er mir, denke ich, jetzt in den letzten 3 Jahren viel mitgegeben hat. Und weil ich ihn auch als Trainer sehr schätze, wie er im Umgang mit uns ist, wie er in der Kommunikation mit uns agiert, ja, wie er sich ausdrücken kann. Und ich würde sagen, er ist ein charismatischer Mensch. Ja, der Werte hat und Prinzipien. Man weiß immer, woran man bei ihm ist, quasi. Ja, was ich an ihm auch viel schätze, ist, dass er sehr positiv ist, was mir halt gut kommt. Deswegen sehe ich ihn als ein guter Trainer, dass er halt sehr positiv gestimmt ist, weil die Athleten oft sehr kritisch mit sich selbst sind, ich auch. Und ja, gerade wenn man nach einer blöden Niederlage dann da sitzt und ja, ist Winiarski immer jemand, der sagt, ja, Jungs, Kopf hoch, jetzt haben wir morgen das nächste Spiel in der VNL und ja, jetzt gilt es darauf zu fokussieren und er ist sehr leistungsbelohnt, denke ich, was mir irgendwo auch zugute kommt und ja, es macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Also auch ein fairer Trainer quasi, wo du auch jede Entscheidung oder fast jede irgendwie auch nachvollziehen kannst, oder?
Ja, absolut, genau. Das macht es ja auch quasi einfacher, wenn man zum Beispiel aussortiert wird, wie in der Olympia-Qualifikation. Ja, es ist begründet irgendwo. Oder ich weiß halt, was der Winiarski von einem Spieler verlangt, quasi, was er einem abverlangt, quasi, oder was er auch im Training, welche Fehler erlaubt sind, zum Beispiel, welche Fehler nicht erlaubt sind. Und da hat er klare Strukturen und wenn man sich die bewusst ist, dann kann man das auch alles gut nachvollziehen und dann kann man auch danach trainieren, quasi.
Welche sind denn erlaubt?
Oh, ich glaube, der einfachste Ball ist zum Beispiel, oder was nicht erlaubt ist, in den Mittelblocker reinschlagen, der dann senkrecht nach unten geht. Das weiß ja auch jeder, aber wenn ich aber dann den Ball ein bisschen zu hoch ansetze und der drüber geht über den Block ins Aus, der wird respektiert. Aber wenn ich den Ball blöd im Block schlage, dann nicht mehr. Also es sind so, ja, strukturelle Sachen, die es einfacher machen für den Spieler.
Okay. Wo hat er dich denn konkret besser gemacht? Kannst du da ein Beispiel nennen?
Boah, wo er mich besser gemacht hat. Ich denke, als kompletter Volleyballer einfach. Das
Okay.
ist ein Prozess. Ja.
Also kann er da eigentlich auch in allen Elementen was mitgeben, weil er war ja selbst auch, was war er, Außenangreifer oder was?
Ja, genau, er war auch Außenangreifer. Ja.
Dann passt er
Natürlich
eigentlich zu
kann er
dir.
einem da. Ja, ich denke, er hat mir am meisten der Einstellung mitgegeben, ja, wie ich mit Niederlagen umgehe oder auch,
Okay.
ja, wie ich positiver oft agieren kann oder mit meinem Auftreten, dass ich irgendwie nicht so selbstkritisch bin oder dass er mir auch die Erfahrungen gibt und auch mir vertraut teilweise. Das ist ja mit das Wichtigste eines Sportlers, wenn du weißt, du hast das Vertrauen des Trainers und ja, da kann man ganz andere Leistung quasi abrufen.
Ja, krass, weil so in Auszeiten oder so, viel mehr kriegt man ja nicht von ihm mit, so persönlich. Da kommt das irgendwie nicht so rüber, finde ich. Da ist er eher so der Ruhige und man denkt fast, der hat irgendwie gar keinen Draht zu der Mannschaft. Aber du beschreibst das Gegenteil.
Ja, ich würde genau das Gegenteil sagen, weil halt Trainer jetzt auch direkt von der Auszeit irgendwie zu bewerten, macht in meinen Augen gar keinen Sinn, weil auch gerade die Spieler im Spiel enorm unter Druck stehen oder fokussiert sind und was soll ein Trainer in 30 Sekunden Spielern an die Hand geben, was sie im Spielfeld direkt umsetzen? Da gibt es nicht viel. Es gibt eher so situationsabhängig, wie kenne ich die Spieler, wie kann ich die jetzt ein bisschen ansprechen, wie kann ich die, ja, so die Balance finden, quasi fokussiert zu bleiben oder darauf wieder zurückzuführen, was wichtig ist in dem Spiel, unseren Matchplan zu verfolgen. Es geht mehr darum, anstatt jetzt irgendwie besondere Ansprachen zu halten. Also ich komme mit einer ruhigeren Person als Trainer jetzt besser klar, die jetzt in der Auszeit dann eher stiller ist und ja, weil der Matchplan ist klar. Ich weiß, was ich auf dem Feld zu tun habe und da brauche ich jetzt niemanden, der mir sagt, ja, jetzt mach mal den Punkt, ja, und oder der dann Druck aufbaut. Das wäre für mich eher kontraproduktiv.
Hattet ihr denn eigentlich während der Saison irgendwie Kontakt oder mal Gespräche, weil ihr ja, habt ja quasi in derselben Liga gespielt, eher als Trainer, du dann als Spieler, nicht in derselben Mannschaft, aber im Prinzip wart ihr ja näher zueinander. Hattet ihr dann Kontakt?
Wir hatten keinen persönlichen Kontakt. Natürlich hatten wir den persönlichen Kontakt, als wir gegeneinander gespielt haben. Ich hatte das Glück, dass wir dann quasi auch in der gleichen Liga gespielt haben. Das heißt, wir haben uns in der Hinrunde einmal gesehen, in der Rückrunde einmal gesehen. Und dann hat man sich auch kurz ausgetauscht. Aber klar, natürlich war bei Winiarski der Fokus auf seine Mannschaft und bei mir der Fokus auf meine Mannschaft, bestmöglich abzuschneiden. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was es da viel zu erzählen gäbe jetzt auf den Sommer zum Beispiel, was man da
Okay.
jetzt besprechen könnte. Weil es war ja klar, also die Möglichkeit auf Olympia besteht ja und ich muss alles dafür tun. Ich muss mich reinhängen, um mich halt zu verbessern, um vielleicht ein, zwei Dinge zu ändern. Und ja, ich wollte natürlich eine gute Saison spielen und
Aber in dem Spiel warst du
ja.
schon besonders motiviert, oder?
Natürlich. Natürlich, da wollten wir jetzt nicht auf der Bank sitzen, zum Beispiel.
Ja, verstehe ich. Kannst du denn eigentlich Polnisch so nach dem zweiten Jahr oder versuchst es zu lernen?
Ja, das war jetzt gut ein halbes Jahr, wo ich jetzt bisher in Polen war.
Ah ja, stimmt.
Ich habe mich jetzt nicht groß damit beschäftigt, Polnisch zu lernen. Klar, ich kann die einfachen Worte, auch den einen oder anderen Satz, aber Polen ist also die slawische Sprache ist schwierig. Ich bin ja eh nicht so talentiert, was Sprachen angeht, Sprachen lernen. Von daher, aber jetzt, mein nächster Stopp wird in Warschau sein und jetzt habe ich mir auch vorgenommen, mehr Polnisch zu lernen.
Ah ja.
Ja, weil ich möchte auch ein bisschen mehr verstehen, ich möchte auch ein bisschen mehr in Kontakt bleiben, in Kontakt sein mit den anderen und ja, ist ja nichts falsch daran.
Nee, warum auch? Aber planst du dann so mittelfristig dann auch in Polen da zu bleiben oder willst du auch mal eine andere Liga abchecken?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Ich fühle mich in Polen sehr, sehr wohl. Deswegen bin ich schon noch mal in Polen geblieben oder wollte schon unbedingt in Polen bleiben, weil die polnische Liga unfassbar stark ist, auch in der Breite sehr stark ist. Und auch mir die Leute und die Kultur, die gefällt mir sehr gut und ich fühle mich da wirklich wohl. Aber wenn man jetzt auch vielleicht sagt, gut, es kann mich noch woanders hinziehen, wenn man vergleicht mit anderen Sportlern, das kann man nie voraussagen. Weil im Endeffekt gibt es viele schöne Orte und ja, ich kann mir natürlich auch mal vorstellen, noch woanders da zu spielen, aber in Polen gefällt mir schon super.
Ja, das sagt der Lukas Kamper auch. Der ist ja auch sehr zufrieden und hängt da ein Jahr nach dem anderen immer dran. Wo man denkt, ja, vielleicht wechselt er jetzt doch nochmal zurück, aber scheint da echt auch eine coole Mentalität und sowas zu sein.
Absolut, das ist das beste Beispiel dafür, in einer Liga zu bleiben. Und ja, er kann ja auch für mich perfekt polnisch. Er hat sich super da integriert, würde ich sagen, in die Volleyballwelt und ja. Auch persönlich. Und ja.
Ja, aber er hat ja auch ein paar Jahre mehr auf dem Kerbholz. Von daher hast du dann auch noch ein bisschen Zeit, polnisch dann zu lernen.
Genau.
Freust du dich eigentlich auf den neuen Club? Linus Weber ist ja dann auch dein Teammate.
Ja, tatsächlich freue ich mich sehr schon auf den Club. Mit Warschau habe ich auch da eine schöne Stadt. Mit Linus habe ich jemanden Deutschen an meiner Seite, der auch schon jetzt schon 2 Jahre hinter sich hat in Warschau, der sich da bestens auskennt. Und damit sehe ich da sehr positiv drauf und da kann ja gar nichts schief gehen. Und genau, wir haben auch eine sehr starke Mannschaft. Wir werden auch Champions League spielen, also ist auch sportlich alles gegeben, wo ich mich einfach sehr drauf freue.
Ja, jetzt ist er eigentlich, dachte man immer, ein ziemlich guter Volleyballer, aber jetzt hat er in der Nationalmannschaft irgendwie keine Rolle mehr gespielt. Kannst du dir irgendwie erklären, warum?
Da weiß ich leider zu wenig.
Okay.
Ja, und ich denke, ich möchte dazu auch nicht so viel sagen, weil ich nicht so viel weiß.
Okay.
Ja,
na, hätte sein können. Ansonsten, wie war denn das erste Jahr dann für dich in Polen, so im Vergleich auch zu Deutschland? Du hast ja vorher in Düren gespielt. Wie war das nochmal ein heftigeres Niveau oder kamst du da schnell mit klar? Wie war das?
Oh, der Unterschied ist, ich würde ihn als riesig beschreiben. Klar, ich habe 4 Jahre in Düren gespielt. In der deutschen Mannschaft mit sehr vielen Deutschen, da habe ich mich super wohl gefühlt. Da war ich zu Hause quasi. Und dann wollte ich natürlich auch ins Ausland und mit Polen, Italien haben wir da die stärksten Ligen und ja, es geht halt dann nur noch um die Leistung, es geht nur noch um den Sport und ich weiß, wenn ich halt den Schritt gehe, auch in die bessere Liga, wo jedes Spiel wirklich ein Endspiel ist, gefühlt, da weiß ich, dass das ja super schwierig wird und auch für mich persönlich schwierig wird, vor allem, wenn es nicht läuft, dann hat man sehr damit zu kämpfen. Und dann bin ich auch in einen Verein gegangen, der sehr östlich von Polen war und wo ich wirklich niemanden kannte, weder im Staff noch im Team. Und ja, ich war da einfach auf mich alleine gestellt. Aber ich habe auch Glück gehabt. Ich habe ein super Team erwischt. Ich hatte tolle Mitspieler. Wir haben super harmonisiert als Team. Wir haben im Endeffekt, jetzt wieder rückblickend, haben wir das Maximale erreicht. Wir hatten eine tolle Saison gespielt. Wir haben unsere Ergebnisse quasi, oder wir wollten in die Playoffs, wir wurden Fünfter, also das heißt, wir haben noch einen internationalen Platz mit rausgeholt. Also dadurch, dass es gut lief, lief es für mich auch persönlich einfacher in Lublin. Und ja, rückblickend hat mir es auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, aber es sind ja auch viel mehr Spiele dann eigentlich, oder? Es gibt ja mehr Mannschaften quasi in der Liga. Hattest du da überhaupt jemals mal Pause?
Oh, ja, Pause ging es nicht, aber deswegen ist man ja dann auch in Polen oder ist man ja auch alleine irgendwo oder ist ja der Sport im Mittelpunkt, weil jeder dritte, vierte Tag ist ein Spiel. Und da, klar, die ersten 3 Wochen bin ich ins Training gegangen, nach Hause gegangen, habe was gegessen, wieder ins Training gegangen und danach direkt ins Bett gefallen, weil ich auch nicht mehr konnte. Das heißt, ich habe mich ja auch physikalisch sehr weiterentwickelt. Da habe ich jetzt auch das Glück, dass unser Athletiktrainer auch hier im deutschen Staff ist, den hatte ich auch in Lublin. Ich war auch schon bestens vorbereitet jetzt für den Sommer. Und der wirklich mich teilweise über die Limits gebracht hat, körperlich. Ich habe auch zugelegt quasi. Mhm. Ja, aber so hatte ich jetzt im Endeffekt auch überhaupt keine körperlichen Probleme gehabt. Ja, und somit war jetzt auch die Saison, jeden dritten, vierten Tag zu spielen, war jetzt auch kein großes Problem, weil ich mich halt nur auf den Sport konzentrieren konnte, weil die Umstände gepasst haben und ja, ich habe mich nicht so viel ablenken lassen von anderen Dingen.
Ja, aber alle 3 bis 4 Tage, dann bist du ja eigentlich ganz gut eingespielt dann auch für Olympia, wo es dann auch immer 2 Tage, glaube ich, immer dazwischen gibt. Ist ja dann wie eine Art Mini-Saison. Spielt ja auch in die Karten dann.
Ja, auf jeden Fall, aber das ist ja auch wieder der große Unterschied zwischen der Bundesliga und der polnischen Liga oder auch der Nationalmannschaft, der WNL. dass man teilweise alle 2 Tage spielt oder sogar jeden Tag spielt, 3-mal hintereinander. Das ist schon, das hätte ich mir damals in der Bundesliga in Düren nicht vorstellen können, dass ich das auch überhaupt durchhalte. Aber mit dem richtigen Training, mit der, wie man sich anpasst, ist da alles möglich. Und ja, also man muss sich da irgendwo anpassen.
Was mich noch interessiert ist, wir haben ja dann 2 Spieler quasi mit dabei, Lukas Kamper und Johannes Tille. Wer liegt denn dir eigentlich besser? Also mit wem spielst du lieber zusammen? Wer hat eher noch raus, welche Pässe du brauchst?
Das ist eine fiese Frage. Das ist aber auch eine schwierige Frage wieder.
Ja, ist doch okay. Also sind ja beide gute Zuspieler, keine Frage. Aber
absolut. Wir, ja gut, jetzt meckern oder loben wir hier auf dem höchsten Niveau. Ja, weil beide Zuspieler natürlich ihre Stärken haben. Und es kommt natürlich auch immer darauf an im Training, wie viel spiele ich jetzt mit Johannes zusammen, wie lange trainiere ich jetzt gerade mit Lukas zusammen. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, die letzte Zeit mehr mit Lukas zusammen trainiert. So hat jetzt auch die Abstimmung ein bisschen besser funktioniert. Genau.
Aber
ich stehe mit beiden gerne auf dem Feld.
Okay. Also, Hauptsache auf dem Feld.
Genau, das ist wichtig, ja.
Aber musstest du dich dann eher so den Pässen anpassen oder haben die dann eher versucht, dir dann die Pässe zu geben, die du brauchst?
Ja, das ist ein Geben und Nehmen. Mhm. Gerade auf dem Niveau, da kann ja jeder, sag ich mal, reflektieren, ob ich jetzt im Angriff zu schnell war, ob der Ball zu niedrig war, zu hoch war, ob mein Anlauf zu langsam war oder sowas. Also ich denke, da passe ich mich natürlich an und der Zuspieler sowieso.
Ja, ich finde es einfach von außen, finde ich es mega schwer zu sehen. Also klar, man sieht, ob ein Ball zu weit vom Netz weg ist oder sowas, aber es sind ja dann doch Nuancen, die dann entscheiden, ob da der Ball jetzt perfekt war für dich oder für einen anderen Spieler vielleicht perfekt wäre. Deswegen fand ich das mal ganz interessant, wie das für dich ist.
Absolut. Ich glaube, von außen kann man das auch gar nicht erkennen. Aber wenn man im Spiel ist und die Pässe bekommt, dann hat man so das Feedback, das Gefühl und dann weiß man auch Bescheid. Aber von außen das zu beurteilen, ist super schwierig, denke ich.
Ja, dann haben wir, glaube ich, genug über Olympia gesprochen. Mich würde noch ein bisschen dein Werdegang interessieren. Man sagt ja immer, du hast da nicht den klassischen Weg durchlaufen, sondern bist du irgendwie deinen eigenen Weg gegangen. Magst du da kurz beschreiben, wo da eigentlich die Unterschiede sind? Was ist eigentlich der klassische Weg? Das weiß ja auch nicht jeder. Wie war da dein Werdegang?
Ja, die Leute, wenn die vom klassischen Weg schreiben, reden oder beschreiben, dann ist es oft der Weg über Internate, über Stützpunkte, über Jugendnationalmannschaft. Das heißt, ein Stützpunkt betriebener eine Laufbahn quasi, wo man irgendwann mal betreut wird, denke ich. Auch von Bundestrainern oder von Stützpunkttrainern. Genau, und das bin ich halt einer von wenigen oder einer von einem. Ja gut, Lukas Maase zum Beispiel, der war auch nur ein Jahr quasi mal in der Jugendnationalmannschaft. Also der ist auch über die 2. Liga damals gekommen. Ja. Genau, da kommen wir quasi dazu, dass ich einen anderen Weg genommen habe. Ich bin quasi einen anderen strukturellen Weg gegangen, indem ich halt mich von, weiß nicht, Verbandsliga, Kreisliga, mich hochgearbeitet habe in die 3. Liga mit meinem Heimatverein, mit der SG Unz quasi. Das war eine Spielgemeinschaft, da haben wir uns mit 4, 5 Aufstiegen innerhalb von 6 Jahren haben wir uns da hochgearbeitet. Da hatte ich natürlich schon Glück, dass halt auch wieder die Struktur gestimmt hat, dass ich ein tolles Team hatte. So, meine Mitspieler waren ein bisschen älter und da hatten wir einen super Weg, um langsam besser zu werden. Dann hatte ich den Sprung oder habe ich mich damit entschieden, in die 2. Liga zu gehen, nach Mainz-Gonzenheim. Dort habe ich 3 oder 4 Jahre gespielt und war auch ziemlich erfolgreich. Hatte auch wieder Glück gehabt, dass ich ältere Mitspieler hatte, die sehr erfahren waren, die auch wirklich nicht schlecht waren, also die waren wirklich gut und dass wir halt fast Meister wurden auch. Ja, das war schon für uns was Besonderes und dann kam Angebot aus Düren, als ich 20 war und also das ist quasi auch schon ziemlich spät, mit 20 Jahren dann noch in die 1. Liga zu gehen. Also ist nicht zu spät, aber sage ich mal, wo ich jetzt heute bin, ging doch alles relativ schnell und dann habe ich jetzt 4 Jahre in Düren gespielt und konnte mich da auch langsam hocharbeiten und hatte auch wieder tolle Strukturen, ein tolles Team um mich, wo ich mich persönlich entwickeln konnte. Ja, und so ist das immer Step by Step halt gelaufen, ohne Stützpunkt, ohne Bundestrainer und ja.
War dann nachher irgendwie noch viel zu korrigieren bei dir? Oder?
Weil, ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, klar, jeder hat so seine eigenen Techniken, seinen eigenen Bagger zum Beispiel, aber ich denke, dass ich, ich war auch immer eine Person, ich habe mir das meiste mal abgeschaut. Ich schaue mir andere Spiele an und denke mir immer so, ja, wie machen die das denn? Oder wie lösen die Situation? Und ich bin ein Nachahmer, ich versuche das immer nachzumachen oder ich versuche es besser zu machen. Und habe so quasi so meine Rückmeldungen. Das heißt, ich gucke mir das oder habe mir das immer abgeschaut, wie andere das machen. Oder ich wollte immer besser sein auch als andere. Deswegen ging es, denke ich, auch immer weiter mit mir, weil ich halt da super ehrgeizig bin. Oder weil ich auch nicht verlieren kann. Ja. Man kann es auch so sehen.
Ja, schaust du dann irgendwelche Videos da in Zeitlupe oder wie schafft man das da, sich da so Kleinigkeiten abzuschauen?
Oh, schwierig. Ich würde jetzt natürlich auch wieder gern sehen, wie ich mal vor 6, 7 Jahren gespielt habe, um so den Vergleich zu sehen. Aber man passt sich natürlich auch viel besseren Mitspielern immer an. Mhm. Und ich glaube, da hatte ich immer auch viel Glück gehabt, dass ich auch immer bessere Mitspieler hatte, wo ich mich anpassen konnte, wo ich mich dann so adaptiert habe und dann, wo ich mich auch irgendwo absetzen konnte. Aber ich glaube, als ich doch damals nach Düren gegangen bin, ist ein ganz gutes Beispiel. Da hatte ich ja mit Thomas Kotschan auch einen guten, super Zuspieler gehabt. Und ich meine, ich bin immer gerade angelaufen und hier an der Außenlinie bei der Position 4 bin ich einfach immer abgesprungen und habe auf den Ball gewartet oben in der Luft. Und wenn der Ball halt mal ein bisschen langsamer war oder zu kurz, dann habe ich den Ball halt nicht bekommen. Und da wusste ich dann zum Beispiel, ja gut, da habe ich gelernt, auf den Ball zuzugehen und den Ball ein bisschen mehr zu attackieren quasi. Also, dass ich halt ja den Ball im bestmöglichen Zeitpunkt halt erwische. Und ja, das sind so die kleinen Sachen, die ich halt im Aufschlag, im Block, in der Annahme vor allem oder auch in der Abwehr, die man so adaptiert, die man aber erst immer Step by Step im Laufe der Jahre, denke ich, erlernt.
Mhm. Hey, wie ist das eigentlich so, 130 km/h Aufschläge irgendwie anzunehmen? Tut das eigentlich weh oder ist es passt schon?
Passt schon. es tut nicht weh. Es kann unangenehm, wenn der Ball halt gut 130 km/h ist, so schnell. Da macht man nicht viel. Entweder ich krieg den Ball oder ich krieg den Ball auch ins Gesicht. Viel Reaktionszeit ist da nicht. Das heißt, deswegen ist auch Scouting teilweise sehr wichtig, um den Aufschlagstyp auch des Gegners herauszufinden, um vielleicht auch richtig zu stehen, um halt den Ball irgendwo auch abzubekommen, mit einer ganz kleinen Reaktion quasi. Aber das sind ja quasi Ausnahmen. Also 120, 130 km/h, das ist schon super schnell. Da wird immer versucht, den Ball noch am Leben zu halten. Ja, ansonsten ist natürlich beim Aufschlag in der Annahme viel Technik gefragt und auch viel Wiederholung einfach. Und ja.
Was nimmst du denn lieber an, Float oder Sprungaufschläge?
Ah, Sprungaufschläge. Es kommt auch darauf an, von wem der Float-Aufschlag ist, aber bei Float-Aufschlägen sieht man, denke ich, als Annahmespieler immer blöd aus, weil jeder schon voraussagt, dass ja, Float-Aufschläge sind halt schwache Aufschläge und da muss quasi immer eine gute Annahme rauskommen und da ist halt der Druck auch höher. Deswegen lieber Sprungaufschläge. Ja.
Besonders auf keinen Fall ein Ass von Tobias Krieg kassieren.
das ist Gesetz. Ja, aber er macht dadurch, dass er teilweise super interessante Aufschläge hat, macht er auch teilweise sehr viel Schaden mit seinem Aufschlag. Aber ja.
Bei wem ist denn der Float wirklich richtig eklig? Also auch im Team?
Ja. Gut, wir haben ja nicht so viele Float-Aufschläger. Wir haben jetzt einen Hybrid-Aufschläger mit Lukas Kamper, der von Float, also aus dem gleichen Anwurf zum Spin und zum Float wechselt. Aber ich finde, dadurch, dass die Bälle teilweise auch ein bisschen schneller sind und so, finde ich ihn jetzt nicht den schwersten. Ich hoffe, der hört das nicht. ich finde teilweise beim Float, wenn die Bälle ein bisschen langsamer sind, wenn die wirklich floaten und keine Rotation haben, sind die am schwierigsten. Und ich glaube, also ich traue mich das nicht auszusprechen, aber da würde ich sagen, vom Flo Krage, Mag ich jetzt nicht, die anzunehmen.
Ah, okay, spannend.
Ja.
Zum klassischen Weg wollte ich eigentlich noch was fragen. Und zwar ist es ja auch so, dass die ja viele Teammates da im deutschen Team sich dann auch jahrelang schon kennen. Also gerade so Johannes Tille, Anton Brehme und so weiter, die kennen sich ja von früher. Bist du dann irgendwie dadurch eher so Außenseiterrolle quasi, dass du da damals nirgendwo da richtig dabei warst, außer dann später in der Bundesliga vielleicht, den einen oder anderen? Oder ist es völlig egal?
Ich will jetzt direkt sagen, das ist völlig egal, weil ich denke auch, dass wir alle schon unser Leben lang Volleyball spielen und irgendwoher kennen wir uns schon als Gegner, als Mitspieler, ob es in der Jugend ist ja, oder im Bundesliga-Verein. Wir haben ja auch immer nur wenige Spieler aus, sage ich mal, aus einer Generation. Ich habe auch zum Beispiel mit Tobias Klick jemanden, der auch aus Rheinland-Pfalz kommt, aus Rheinhessen, der, mit dem ich schon, glaube ich, mit 10, 11 Jahren auf dem Feld stande in der Jugend. Okay. Und wir oft auch zusammen auf den deutschen Meisterschaften waren, im gleichen Verein gespielt habe. Oder auch mit Lukas Maase, mit dem ich schon in der zweiten Liga oder schon in der Jugend gegeneinander gespielt habe. Und ja, also man kennt sich irgendwo ja und man ist auch irgendwo halt schon sehr lange befreundet.
Mhm. Dann habe ich von Johannes Tille erfahren, dass ihr da eine Switch am Start habt und ab und zu auch ins Kartenspiel, wie heißt das, Skull King oder so, spielt.
Skull King, genau.
Bist du da auch dann regelmäßig dabei oder liest du da eher ein Buch oder was machst du da in deiner Freizeit?
Ich bin bei Skull King bin ich sehr gerne dabei, eigentlich immer, wenn es geht, weil es ja auch so ein bisschen Strategiespiel ist und es macht immer Spaß, in der Runde zu spielen. Ja, weil ja jeder ist ehrgeizig, jeder will gewinnen und es macht immer Spaß. Natürlich nicht, wenn man verliert. aber klar, wenn die Leute Twitch spielen, ja, ab und zu bin ich da mal dabei, aber ich bin jetzt auch nicht der Gamer, weil ich ja viel zu viel Abstand habe, leistungsmäßig zu den anderen teilweise.
Ja, okay, ich muss mir das Skull King da mal reinziehen, mal kaufen,
ja,
oder so.
Das ist quasi wie Wizard, nur mit 2, 3 extra Karten,
okay.
Was es aber nicht dann extrem oder langweiliger macht, sondern eher spannender.
Okay, ja, Wizard kenne ich. Ja gut, dann habe ich schon eine Ahnung. Dann hast du ja aber auch Beach gespielt, auch auf der German Beach Tour. Warum ist denn Halle eigentlich besser als Beach? Und hast dich ja für die Halle entschieden.
Ich habe mich für die Halle entschieden, aber ich würde jetzt natürlich auch jetzt sagen, dass Halle auch besser ist als Beachvolleyball. Aber ich hatte mit Beachvolleyball auch eine großartige Zeit gehabt mit meinem besten Kumpel und damaligen Beachpartner Jonas Reinhardt haben wir sehr lange auch auf der deutschen Tour gespielt und haben uns wirklich auch von unten hochgekämpft. Ich denke, wir haben beide mit 17 Jahren angefangen oder mit 16 Jahren angefangen, A-Turniere zu spielen. Damals gab es noch für ein A-Turnier Sieg 4 DVV-Punkte und dann sind wir teilweise 4, 5 Stunden zu A-Turnieren gefahren, um diese 4 Punkte zu erhalten, um uns halt langsam hochzukämpfen. Und dann haben wir es halt bis auf die Tour geschafft und wir haben es quasi geschafft und haben dann noch 1, 2 Jahre zusammengespielt und dann kam auch Corona und dann war ich schon auch in Düren in der Halle. Und ja, dann hat es auch nicht mehr so gut funktioniert mit dem hybriden Wechsel quasi von Hallenvolleyball und Beachvolleyball. Und dann war ich im Sommer, wurde ich dann mit in die Nationalmannschaft eingeladen und dann ja, hatte ich im Hallenvolleyball einfach, denke ich, mehr Ambitionen gehabt zu dem Zeitpunkt und ja, auch gab es einfach die besseren Strukturen, weil Jonas und ich, wir haben das hobbymäßig gemacht. Wir hatten einfach unglaublich viel Spaß zu zweit gehabt, ja, bei den Turnieren durch ganz Deutschland zu fahren und ja.
Okay. Aber spielst du denn überhaupt noch Beach oder gar nicht mehr?
Nee, leider nicht. Seit 3 Jahren versuche ich mal ein Beachvolleyballturnier zu spielen. Auch klar, mir, dass ich mal ein freies Wochenende habe, wo man das mal spielen könnte, aber seit 3 Jahren hatte ich das nicht und habe auch seitdem leider kein Beachvolleyball mehr gespielt. Okay.
Aber habt ihr nicht in Chiembaum da vielleicht irgendwie einen Beachvolleyballplatz oder sowas, wo man mal zwischendrin zocken kann? Oder?
Ja. Ja, hier gibt es auch 2 super schöne Beachvolleyballplätze, also hier bei Metz, direkt hier auf unserem Trainingscamp. Und ja, ich habe da heute schon auch hingeschielt, weil die sehen super toll aus und da sind die ganzen Bälle neben dran. Aber auch in Chiembaum, da gibt es auch einen Platz, aber man ja, man macht das natürlich nicht. Man fokussiert sich auf das Hallentraining. Man hat natürlich täglich Training und man ist auch einfach froh, mal, wenn man am freien Tag mal nichts zu tun hat, mal keinen Volleyball anzufassen. Und ja, und im Endeffekt ist man danach noch nur noch mehr K.O. Und ja, deswegen fasse ich da kein Beachvolleyball an.
Ja, auch wahr. Aber ist dann nicht aus der Welt quasi. Irgendwann sieht man dich vielleicht mal wieder auf so einem Turnier.
Ja, ich hoffe doch, ja. Das wird mir noch super viel Spaß machen, mit Sicherheit.
Ja. Für welchen Club möchtest du denn eigentlich nochmal spielen? Gibt es da noch irgendwie einen bestimmten Club, den du da im Auge hast, wo du sehr gerne spielen würdest? Oder hängt es dann eher vom Team oder vom Trainer ab, was für dich wichtig ist, wenn du wechselst?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Faktoren. Klar, auch gerade Trainer ist mir super wichtig geworden, jetzt in den letzten 2 Jahren zum Beispiel, dass man drauf schaut, welchen Trainer man bekommt. Ich denke, mit Warschau habe ich schon einen Top-Verein, also mit der Stadt auch, und bin ich schon super zufrieden mit und wüsste jetzt gar nicht, welchen Verein ich jetzt nehmen würde. Natürlich gibt es viele Vereine, die super schön gelegen sind am Strand oder sowas, wo man quasi auch nebenher ein bisschen Urlaub machen könnte. Aber ob es die besten Vereine dann sind, das wüsste ich jetzt nicht. Oder ob es für mich das der beste Verein wäre, wüsste ich jetzt nicht. Deswegen habe ich ja leider keinen Favoriten.
Okay, also Perugia oder sowas oder Trentino?
Da würde ich Warschau bevorzugen.
Ah ja, spannend, okay.
Ja, gut, ich war jetzt in Perugia, habe ich ja auch schon gespielt. Klar, aber auch schön, wir haben auch eine schöne Stadt in Trentino. Muss auch schön sein. Na klar, man kann so viel rumkommen mit Volleyball, das ist ja auch das Schöne, dass wir jetzt auch mit der Nations League die ganze Welt bereisen. Und ja, jetzt freue ich mich auch natürlich, mit Warschau in der Champions League auch wieder nach Berlin zu kommen. Oder wir fahren nach Ljubljana, nach Slowenien, wo wir auch schon vor 2 Jahren die Weltmeisterschaft gespielt haben. Und Ljubljana ist eine super schöne Stadt, die ich davor noch nie gesehen habe, aber wo ich gesagt habe, boah, hier muss ich nochmal hin, weil Slowenien auch super schön ist.
Okay, gut zu wissen, guter Tipp. Bin da in Slowenien nur mal durchgefahren nach Kroatien, aber ja,
Ja,
die eine
das
oder
stimmt.
andere Stadt da in dem Osten ist sicher auch sehenswert.
Ja.
Jetzt bist du wahrscheinlich auch dadurch, dass du nicht den klassischen Weg gegangen bist, ist ja auch noch besonders, dass du eine Ausbildung hast als Winzer. Magst du da mal drüber sprechen, ob du da schon planst, nach deiner Karriere da irgendwelche Weine anzubauen oder willst du dann doch lieber beim Volleyball bleiben als Trainer? War das quasi nur so eine Backup-Ausbildung? Erzähl da mal mehr.
Ja, ja, ich habe mein Abitur gemacht und dann habe ich auch in diesem Jahr schon meine Ausbildung begonnen zum Winzer, weil meine Familie ein Weingut hat und genau, ich komme quasi aus einer Winzerfamilie und bin da so gesehen vorbelastet und ich bin mein ganzes Leben damit aufgewachsen und habe auch meine Freunde quasi in dem Bereich und fühle mich da super wohl. Komme auch immer gerne nach Hause und helfe auch gerne zu Hause. Das macht mir auch super Spaß, weil ich die Arbeit auch sehr schätze. Mir gefällt es in der Natur quasi auch. Das ist so ein bisschen jetzt das Gegenteil zum Hallenvolleyball. Vielleicht ist ja auch die gute Abwechslung quasi, was man so dazu sagen kann. Ja. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, nach meiner Saison oder auch nach meiner Karriere einen Trainerposten zu übernehmen, weil ja, das kann ich, glaube ich, nicht. Dafür bin ich nicht geschaffen. Ich sehe mich da schon eher als Winzer oder mehr
Okay.
in dieser Branche, weil es mir wirklich Spaß macht, weil ich es auch schätze, weil ich die Arbeit schätze, weil mir es, wie gesagt, die Natur draußen macht es Spaß. Ich finde es auch interessant, selbstständig zu sein, was Eigenes zu schaffen. Und von daher ist es gar nicht so verkehrt in meinen Augen.
Quasi den Familienbetrieb weiterführen, oder?
Genau. Genau, die vorhandenen Strukturen, die bei uns zu Hause auch super sind, weiterzuführen, zum Beispiel.
Wie ist das so mit Alkohol und Sportlerkarriere? Geht da ab und zu mal so ein Gläschen Wein oder lieber nicht?
Ja, das wurde ich, glaube ich, auch schon oft gefragt, weil ich bin ja damit auch aufgewachsen. Und also mit Alkohol bin ich ja aufgewachsen quasi auch,
Wer
weil ich
nicht?
quasi den Zugang zu Hause immer hatte. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ich den Zugang zum Alkohol oder jetzt auch zum Wein erst super spät hatte, auch mit, also im Vergleich zu anderen damals in meinem Alter, zu meiner Generation, dass ich da auch später da Zugang hatte. Und klar trinke ich gerne Wein oder auch mal was anderes, ein Bier. Ist natürlich alles in Maßen nur. Ja, aber den Genuss lasse ich mir jetzt nicht entgehen.
Aber hast du da auch so ein richtiges... Sorry?
Achso, nee, ich wollte sagen, es ist jetzt nichts Verkehrtes. Also ich mache das jetzt auch nicht regelmäßig. Vor allem jetzt, wenn ich jetzt mit der Nationalmannschaft unterwegs bin oder auch in der Saison in Lublin. Da habe ich, glaube ich, so gut wie gar keinen Alkohol getrunken. Aber wenn ich zu Hause bin, dann bringe ich sehr gern mit Freunden und so in der Familienfeier Gläschen Wein. Gern auch zwei, drei. Ja.
Aber hast du da auch so ein richtiges Geschmacksknospengefühl da für die ganzen Geschmäcker, die ganzen Beschreibungen, keine Ahnung, Holundernote beim Weißwein oder sowas? Oder denkst du da auch, ist vielleicht ein bisschen übertrieben?
Ja, da fängt es schon an, zum Beispiel, wenn man das ein bisschen einkategoriert. Klar, ich kann jetzt die Weinsorten vielleicht unterscheiden, ich kann die einordnen, aber was die Sensorik angeht, wie ein Wein sein muss, welche Charakterzüge der haben muss, was ich rausschmecke, was vielleicht auch Fehler sind in diesem Wein. Ja, das hat auch viel mit Erfahrung zu tun. Ich glaube, das kann man auch ganz gut mit Volleyball oder generell mit Sport vergleichen, dass man da auch so ein bisschen reinwachsen muss. Mhm. Da muss ich mich noch viel verbessern. Also davon habe ich nicht so viel Ahnung, ehrlich gesagt.
Okay, spannend. Gut, Tobi, ich wäre jetzt eigentlich... ganz am Ende quasi. Ich habe aber noch eine Frage, die mich interessieren würde, die ich jedem stelle, und zwar bei welchem Gast würdest du denn mal im Podcast reinhören? Wer interessiert dich da besonders?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde, es muss ein Gast natürlich vom Volleyball sein.
Klar.
Ich hab 4 Jahre jetzt mit Björn André verbracht in Düren und wir hatten eine tolle Zeit und war auch sehr interessant und er ist ein Spieler, dem habe ich immer gerne zugehört, hat auch immer viel zu erzählen, weil er auch viel zu erzählen hat, weil er schon so viel gesehen hat und jetzt gerade, wo man auch immer ein bisschen mehr sieht und so, und erinnere ich mich auch immer gerne an Björns Worte manchmal und oder was er auch schon erlebt hat und ja, ich finde super interessant, was er zu erzählen hat und wird vielleicht dir Björn André an die Hand geben.
Ja, cool. War ja auch bei Olympia dabei. In London war ja auch dabei und hat da mitgespielt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht zu spät bin, weil er hat ja jetzt einen neuen Posten, Trainerposten in Lindau-Gransee.
Genau.
Ob er jetzt noch Zeit überhaupt für mich hat.
Ja, bestimmt, natürlich.
Ja, wenn ich ihm sage, Tobi Brandt hat sich dich gewünscht, dann macht er sich da bestimmt eine Stunde frei.
Bestimmt, für eine gute Gesprächsrunde hat er immer Zeit.
Sehr gut. Ja, Tobi, dann vielen Dank dir, dass du da so offen und ehrlich die Fragen beantwortet hast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast im ganzen Olympia-Trubel und so. Von meiner Seite, ich wünsche dir und euch viel Erfolg. Holt uns eine Medaille mit nach Hause. Das wäre eine coole Sache. Und ja, auf jeden Fall aber viel Spaß. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Und genießt da die Zeit.
Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön. Schön, dass ich hier sein durfte.
Das war's auch schon. Ja, das Interview mit Tobi Brandt. Witziger, cooler Typ, würde ich sagen. Hat mir echt Spaß gemacht, mit ihm zu schnacken. Hat da die ein oder anderen Wortdreher drin, war ganz witzig. Physikalisch für physisch, glaube ich, hat er gemeint. Und dann noch irgendwas harmonisiert oder sowas. Ja, aber war doch offen, glaube ich. Und das war auch, glaube ich, dann, ja, fürchte ich, die letzte Folge vor den Olympischen Spielen. Der, glaube ich, da einen ganz guten Eindruck jetzt noch vom Team gegeben hat. Johannes Tille und Thomas Ranner waren ja auch schon zu Gast und da habt ihr jetzt, glaube ich, hoffe ich, einen ganz guten Eindruck vom Team und Einblick auch gehabt, wie das Team jetzt in das Turnier starten wird. Ich gehe mal davon aus, nach dem Turnier werde ich dann auch noch ein, zwei Spieler befragen. Das ist ja auch ganz interessant, die Retrospektive. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich während den Olympischen Spielen eine Folge hochladen werde. Da müsste ich einmal schauen. Ich plane ja doch recht viel auch Berichterstattung während den Olympischen Spielen. da zu schreiben, was ich kann, was ich meiner Zeit quasi zur Verfügung habe, um dann doch das große Thema Olympia da ganzheitlich, da möglichst ganzheitlich zu bespielen. Vielleicht auch zum Thema Beach. Vielleicht finde ich da noch jemanden, der sich da bereit erklärt und da auch ein bisschen was schreibt. Ja, wenn du mich da unterstützen würdest, kannst du mich natürlich auch gerne kontaktieren und bin da dankbar für jede Unterstützung. Ansonsten, falls dir noch einfällt, welcher Gast dich da interessieren würde, lass es mich gerne wissen. Ich denke, du weißt hoffentlich, wo du mich kontaktierst. Ansonsten gerne per Instagram oder sowas, volley_insider, raussuchen, folgen, Nachricht schreiben, liken und ja, bin gespannt, ob du da noch einen guten Tipp für mich hast. Ja, ansonsten freuen wir uns, glaube ich, alle aufs Turnier. Und hören uns dann, wenn es die nächste Folge gibt. Mach's gut. Ciao.